ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Was ist das für ein beschissenes Leben? Das hat sich Jasmin Böhm vor 3 Jahren gefragt und daraufhin beschlossen, ihr Leben zu ändern. Seitdem reist die alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn auf dem Fahrrad durch die Welt. Herzlich willkommen, Leute. Jasmin Böhm, hallo.
Hallo.
Wir haben uns aufs Du geeinigt. Bist du heute auch mit dem Rad hierher gekommen?
Nee, tatsächlich mit der Bahn.
Okay, von wo?
Von Leipzig, ja.
Aber das war jetzt keine Reise, sondern...
Nee, da hatte ich gerade eine Lesung gehabt und bin dann direkt von dort hierher gekommen, ja.
Aber Bahn kann ja auch Abenteuer sein, ne?
Ja, das stimmt. Hat aber alles gut funktioniert.
Für so eine Strecke Leipzig-Mainz, wie viele Tage würdest du für dich normalerweise auf dem Fahrrad einkalkulieren?
Oh, ich weiß es gar nicht. Wir machen so ungefähr 80 Kilometer pro Tag.
Wenn du deinen Sohn dabei hast,
genau,
Emil.
Ja.
Der ist jetzt 6. Was war die längste Strecke, die ihr je zusammen auf dem Fahrrad an einem Tag zurückgelegt habt?
Ich glaube so 120 Kilometer.
Wow.
Ja.
Wo war das?
Das war in Norwegen gewesen. Ganz im Norden, mit ganz vielen Höhenmetern noch dazu.
Hut ab. Und Emil sitzt aber nicht mehr in einem Fahrradanhänger hinten dran, sondern tritt mit.
Genau, ja. Sein Fahrrad ist quasi mit meinem zusammen verbunden. Also es ist wie so ein Tandem, könnte man sagen. Und dann fahren wir so gemeinsam. Wenn er richtig ordentlich doll tritt, dann merkt man das auch ganz schön doll.
Aber finde ich auch bewundernswert, dass er das so durchhält, ne?
Ja, auf jeden Fall. Als wir das erste Mal gemacht haben, das war auf der Reise ans Nordkap, da war ich mir auch nicht sicher, schafft er das überhaupt, weil die Reisen vorher hatte er immer einen Anhänger und ein Fahrrad mit dabei. Man konnte wechseln zwischen Anhänger und Fahrrad und jetzt war es das erste Mal nur Fahrrad und ich war mir auch nicht sicher, wie lange können denn eigentlich Kinder auf dem Fahrrad sitzen, keine Ahnung. Aber wir probieren es einfach immer aus und schauen, wie es so wird.
Ja, hat ja offensichtlich geklappt.
Ja.
Wo ist Emil jetzt?
Bei der Oma, also meiner Oma, seiner Uroma.
Die hier gar nicht so weit weg wohnt.
Genau,
ne?
Die ist in Mülheim. Ja.
Also deine Verwandten wohnen rund um Frankfurt, kann man sagen.
Ja.
Du hast in Offenbach gewohnt, also
genau,
auch in der Nähe von Frankfurt. Die Wohnung hast du aber inzwischen aufgegeben. Wann ist die Entscheidung gefallen?
Das war auf dem Weg zum Nordkap gewesen. Also ich hatte schon vorher, die Jahre vorher, viele Fahrradtouren gemacht. Da sind wir nach Istanbul mit dem Fahrrad gefahren, nach Südspanien und auch in Deutschland ins Allgäu. Und ich habe immer wieder überlegt, warum ich diese Wohnung weiterhin behalte und warum wir nicht einfach so konstant reisen gehen. Aber habe mich einfach nicht so ganz getraut. Und auf dem Weg ans Nordkap habe ich irgendwie so viele Ängste von mir irgendwie begegnet und habe die zur Seite gelegt, kann man sagen, und besiegt. Und irgendwie am Ende habe ich mich so mutig gefühlt, ich so dachte, jetzt mache ich es einfach, jetzt gebe ich auch die Wohnung auf.
Das den entscheidenden ich ja die ganze Schritt, Zeit. Ne?
Genau.
Weil theoretisch ist man dann obdachlos. Ne?
Ja, es ist halt voll das Riesending und vor allem mit Kind ist es ein Riesending. Also früher so ohne Emil noch in meinen WG-Zeiten, da wäre mir das egal gewesen. WG-Zimmer abgeben und dann holt man sich halt wieder Neues. Aber mit Kind so ein Zuhause sich erschaffen und das dann aufzugeben, ist schon was anderes, ja.
Aber ihr könnt ja notfalls noch bei der Oma unterkommen.
Ja, genau.
Ne? Kannst du sagen, wie viele Kilometer du in den letzten Jahren mit Emil insgesamt schon mit dem Fahrrad zurückgelegt hast?
Ich glaube, es sind jetzt so knapp 15.000. Ja.
Wahnsinn. Und durch wie viele Länder habt ihr durchquert?
Boah, das weiß ich gar nicht. Ich würde jetzt mal so schätzen, 20 mit dem Fahrrad vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen mehr.
Gerade seid ihr aus Australien zurückgekommen. Ja. Da seid ihr aber nicht mit dem Rad hingefahren.
Nee, ne? Das war auch so die Idee, dass wir halt wieder so starten wie immer, dass wir vor der Haustür losfahren und erstmal so diese Strecke in Deutschland und so weiter auch mitkriegen. Weil ich das beim Fahrradfahren so toll finde, so dieser schleichende Übergang ja, von der Natur und dann auch den Kulturen und so weiter. Aber das wäre einfach zu lang gewesen und auch der Verkehr in Asien und so und in Zentralasien zu weite Entfernung und so weiter. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen es trotzdem so langsam. Wir fahren mit Zug und Bus und Segelboot und Fähren und so weiter. Aber wir fahren dann erst in Australien mit dem Fahrrad. Und so haben wir es jetzt auch gemacht.
Wie seid ihr da hingekommen nach Australien? Welche Länder habt ihr da durchquert?
Wir sind erstmal so durch Europa am Meer die ganze Zeit, so von Kroatien rüber und in Richtung Georgien. Und dann sind wir die ganze Zeit so weiter durch Zentralasien und durch China, also durch ganz China einmal durchquert innerhalb von 2 Wochen mit dem Visum. Und dann so runter nach Vietnam und dann so Südostasien und dann nach Osttimor. Und von Osttimor sind wir dann rüber gesegelt nach Australien und dann mit dem Fahrrad weiter.
Also in Australien selbst wart ihr da mit dem Fahrrad
genau,
unterwegs.
Genau, ja.
Wobei man sagen muss, du hast ja eben gesagt, was du am Fahrradfahren toll findest. Als ich dein aktuelles Buch gelesen habe, ist mir klar geworden, das hat schon wenig mit Romantik zu tun. Ja, dafür aber sehr viel mit Kampf gegen Wind, Regen, Kälte und auch Autos, wenn man da bedrängt wird. Was war für dich persönlich die größte Herausforderung?
Es gibt so viele Herausforderungen. Aber ich glaube, am nervigsten sind auf jeden Fall die Autos. Das war jetzt auch in Australien ein Riesenthema gewesen. Ansonsten ist man halt da draußen. Man ist mittendrin. Man ist nicht so wie im Auto oder im Zug oder im Bus mit einer Scheibe irgendwie abgetrennt von der Außenwelt, sondern man ist halt mittendrin und somit ist man halt dem Wetter komplett erlegen irgendwie. Also dem Wind, dem Regen, alles, was halt so auf einen zukommt, der Hitze und so weiter. Für uns ist, glaube ich, das Anstrengendste definitiv die Berge, also weil wir einfach so viel Gewicht haben. Ich ziehe ja das Fahrrad von meinem Kind noch mit. Mein Fahrrad ist vollgepackt natürlich, weil ich für zwei Personen packen muss. Alles zum Zelten, mal zwei, ja genau, zweimal Matratzen, zweimal Schlafsäcke, zweimal irgendwie Teller, ja, Schüsseln und alles halt, was man halt so braucht.
Wie viel Kilo schleppst du da mit dir mit?
Wenn ich alles schiebe ohne mein Kind, dann sind das so 80 Kilo knapp, ja.
Und das ein Hang hoch.
Ja, genau. Und
auf
ganz schön viele Hänge.
Ja. Unglaublich. Du musst ja mega sportlich sein, dass du das bewältigst.
Ja, ich glaube irgendwie, also ich habe schon immer auch Sport gemacht und auch früher ganz extrem so. Aber ich glaube, jeder würde nach einer Zeit reinkommen. Der eine halt früher, der andere später. Aber ich glaube, man gewöhnt sich an jede Art von Anstrengung nach einer Zeit. Die ersten Wochen sind halt schlimm.
Oder man gibt auf irgendwann. Das kann natürlich ja, auch passieren. Lass uns nochmal auf den Satz zurückkommen, mit dem dein aktuelles Buch Hallo Angst, ich mach's jetzt doch beginnt. Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Was ist das für ein beschissenes Leben? Wie sah dein Leben zu dem Zeitpunkt aus?
Ja, ich hatte so ein typisches Leben einer alleinerziehenden Mutter, würde ich sagen. Also ich hatte drei Jobs gehabt, ich habe meine Doktorarbeit nebenbei geschrieben, ich war die ganze Zeit am Rumrennen, hatte für nichts Zeit, weder für mich noch für mein Kind, noch für die Jobs eigentlich auch nicht so wirklich, auch nicht für den Haushalt und habe halt aber alles versucht irgendwie gleichzeitig zu schaffen und es war halt so ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Man muss sagen, ich habe die drei Jobs nicht gehabt, weil ich so Spaß daran hatte, sondern weil es halt einfach irgendwie üblich ist, wenn man halt irgendwie überleben möchte, alleine mit einem Einkommen, mit Kind in der Stadt. Allein die Mietkosten und so weiter sind halt schon so hoch. Und irgendwie hat es mich natürlich nicht glücklich gemacht, vor allem mein Kind einfach so selten zu sehen. Morgen als Erster in die Kita, weil ich in der Schule gearbeitet habe und da fängt halt ganz früh an. Nach der Schule bin ich in eine Galerie noch gegangen. Dann habe ich, die hat um 6 oder so zugemacht. Dann, bis ich bei der Oma war, ihn abzuholen, war es 7 oder so. Und dann hat er meistens schon auf dem Heimweg geschlafen. Und ich habe ihn dann eigentlich nur noch so ins Bett gebracht. Und ich glaube, das kennen ganz viele Eltern, dass man die Kinder halt dann eigentlich nur so sieht, wenn man sie ins Bett bringt. Und mir war das halt einfach nicht genug, weil ich halt ihn total vermisst habe und mich die ganze Zeit gefragt habe, für was bin ich dann Mutter geworden, wenn ich mein Kind einfach nicht aufwachsen sehe. Und ich wusste einfach, wie schnell das Leben vorbei sein kann und wollte einfach diese Zeit, die man halt hat, so intensiv mit meinem Kind nutzen. Und ich habe halt genau das Gegenteil gemacht. Deswegen fand ich das Leben ganz schön beschissen.
Und du hast so eine Art Nervenzusammenbruch bekommen, ja, muss man sagen. Hast dich dann selber ja weinend in einer Badewanne wiedergefunden. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Ja, ich habe da ganz viel auch an den Tod meiner Mutter gedacht. Die ist, als ich 24 war, gestorben. Und wenn man so einen Verlust hatte, dann ja, wird man halt natürlich mit dem Tod konfrontiert, aber auch irgendwie mit Gedanken übers Leben. Und gerade meine Mutter hat damals zu mir gesagt, dass ich war damals schon viel am Reisen gewesen, immer beim Studieren in den Semesterferien und sie meinte immer so, leb dein Leben genauso weiter, du machst alles richtig, egal was dir irgendjemand anderes erzählt, mach einfach das, was dich glücklich macht, das Leben ist viel zu kurz. Und in dem Moment, ich habe ihr das damals versprochen, dass ich alles so weitermachen werde und immer meinem Glück folgen werde. Und in dem Moment war ich einfach so weit davon entfernt gewesen. Also weiter hätte ich mich nicht davon entfernt befinden können. Und ich habe mir dann so überlegt, das war so, ja, so eine Meditation, die ich da gemacht habe, wo man sich so hineinversetzt in so Gedanken, was wäre, wenn das jetzt dein letzter Tag wäre? Und ich habe mich da so ganz toll reinversetzt in diesen Gedanken und war halt total traurig und dachte einfach so, mein Gott, ich würde das so bereuen, wie ich gerade mein Leben gelebt habe und dass ich einfach nicht genug Zeit mit meinem Kind verbracht habe, was ich hier in den letzten Jahren gemacht habe, dass ich nur von einem Ort zum nächsten hetze und eigentlich nicht richtig gelebt habe und vor allem nicht diese intensive Zeit mit meinem Kind hatte. Und das hat mich so traurig gemacht. Ich habe so richtig geweint. Und dann habe ich mir überlegt, was wäre, wenn du doch noch Zeit hättest, wenn du vielleicht einen Monat oder so hättest. Und dann war für mich so klar gewesen, wenn ich einen Monat hätte, ich würde alles anders machen. Ich würde jetzt hier rausspringen, ich würde alle Jobs sofort kündigen, ich würde mein Kind nehmen, ich würde rausgehen. Ich würde einfach ja draußen in der Natur mit ihm rumrennen und Spaß haben und das Leben genießen. Und dann dachte ich mir so, du hast diesen Monat noch, jetzt mach's einfach. Und ich bin dann da raus und habe am nächsten Tag gekündigt, überall.
Also ich finde es ja super bewundernswert, aber ich meine, ihr seid dann auch losgefahren, ne? Du hast ja, glaube ich, das war die erste Tour, da war der Emil 2, meine ich.
Ja, genau, oder? Ja.
Da seid ihr nach Südspanien gefahren mit dem Fahrrad, genau. Aber ich meine, trotzdem musst du es ja irgendwie finanzieren.
Ja, also ich habe halt damals so kein Geld wirklich zur Seite legen können. In der Schule war das so gewesen, dass ich die Sommerferien vorher nie bezahlt bekommen hatte, aber dafür dann die Sommerferien bezahlt bekommen hatte, obwohl ich da schon nicht mehr da war. Das heißt, ich hatte so ein Gehalt gehabt, das waren so 1.500 Euro ungefähr. Und mit diesen 1.500 Euro sind wir losgefahren und das war's. Und ich wusste ja, wir schlafen im Zelt. Und ich wusste halt aber auch nicht so ganz, wie lange man davon leben kann. Wir sind mit dem Fahrrad unterwegs, also es gibt keine Transportkosten oder so. Es ist eigentlich nur das Essen und das war's. Die Wohnung hatte ich untervermietet. Also es war nicht meine Wohnung, aber der Vermieter hat dem zugestimmt, dass ich das machen darf. Das heißt, ich hatte keine Kosten gehabt und konnte einfach, das einzige Geld war wirklich nur für Nahrung. Und so konnten wir das dann eigentlich ganz gut so überstehen. Und während wir dann unterwegs waren, war so absurd gewesen, aber habe ich dann meine Studiengebühren von meinem Master in Portugal zurückerstattet bekommen, weil ich da so ein Stipendium bekommen habe. Das ist irgendwie so, die besten Masterarbeiten kriegen irgendwie die Studiengebühren zurückerstattet und kriegen da so ein Stipendium. Und ich habe diese E-Mail bekommen und habe erst gedacht, es wäre ein Scherz, weil ich dachte, so ist irgendwie so ein Spam-Mail oder so, dass man Geld geschenkt bekommt, so per E-Mail. Aber am Ende war das halt wahr gewesen und dann hatte ich plötzlich, ich glaube, nochmal so 5.000 Euro mehr und hatte so viel Geld und viel mehr Geld, als wir halt all die Monate zuvor hatten, weil wir ja kaum Ausgaben hatten. Und plötzlich konnten wir uns auch mal wohin setzen und mal was essen und so, und das, also so in ein Restaurant mal gehen oder so, was ich mir vorher nie hätte leisten können. Und es war so absurd, weil ich hatte vorher so viele Jobs und kein Geld und dann hatte ich keine Jobs mehr und hatte plötzlich viel mehr Geld. Und es war irgendwie so, ja, für mich war das alles so ein Zeichen und ich dachte mir so, mach einfach weiter.
Wie ein Zeichen des Himmels, ne? Ja. Und über diese Reise hast du ein Buch geschrieben. Durch dieses Buch kam natürlich dann auch ein bisschen Geld rein.
Genau, ja, das war dann, als ich von dieser großen Reise, wo ich alles aufgegeben hatte, losgegangen bin, war natürlich irgendwann so spätestens im dritten Monat so die Frage, okay, was passiert, wenn ich jetzt wieder zurückkomme? Weil natürlich ist es schön, erstmal loszugehen, aber von was lebt man danach, wenn man dann wieder da ist? Also für mich war so klar, es war so schön unterwegs gewesen, wir hatten so eine tolle Zeit gehabt, Emil war so extrem glücklich, ich war so extrem glücklich und ich wusste, ich kann nicht mehr das Leben so leben wie davor, das geht jetzt einfach nicht mehr. Und ich hatte vorher mal so eine Anfrage von einem Lektor bekommen, der gefragt hatte, ob ich ein Buch schreiben will, weil ich so einen Reiseblog hatte vor tausenden von Jahren und der den irgendwie gefunden hatte. Und dann dachte ich so, na, wenn ich so eine Anfrage kriege, dann kann ich es vielleicht auch selber mal probieren. Und dann habe ich rumgefragt bei den Verlagen, ob jemand Interesse an dieser Geschichte hätte, dass wir halt da so losgefahren sind und diese Fahrradtour gemacht haben. Aber es gab erstmal nur Absagen und ich habe mir aber dann vorgenommen, ich halte daran fest. Ich habe so viele Learnings auf dieser Reise erlebt, die ich irgendwie teilen wollte und vor allem auch für alleinerziehende Mütter und einfach denen auch zeigen wollte, hey, es gibt einen Ausweg und es gibt Hoffnung. Und dann bin ich heimgegangen und habe daheim dann noch einen Monat mir vorgenommen, jetzt probiere ich alles Mögliche. Und dann hat sich der Kailash Verlag irgendwann bei mir gemeldet und ich habe mein erstes Buch dann geschrieben, ja.
Was ein Riesenerfolg wurde, ein Bestseller.
Genau.
Jetzt ist ein neues Buch draußen über die Reise zum Nordkap, die ihr gemacht habt. Hallo Angst, ich mach's jetzt doch, heißt es. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere, der diese Sendung jetzt hört oder sieht, sagt, boah, der Titel, der ist aber wirklich schlecht gewählt, denn wenn einer keine Angst hat, dann diese Frau. Wieso hast du dir den Titel ausgesucht?
Ja, gerade deshalb, weil ich wurde vorher immer, genau so bei Interviews, immer so gefragt, so ja, du hast halt auch gar keine Angst irgendwie, gell? Und ich dachte immer so, doch, ich bin so ein Angsthase und fand das immer so absurd, dass das alle dachten. Und auch bei Instagram und so, wenn ich was geteilt habe von den Reisen und so, haben immer ganz viele Menschen mir immer geschrieben, ja, ich würde das auch so gern machen, aber ich bin halt leider nicht so mutig wie du, ich habe einfach viel zu viele Ängste. Und ich dachte dann so, ich habe das auch. Aber der Unterschied ist halt, dass ich es trotzdem mache mit diesen Ängsten gemeinsam. Also auf dem Weg nach Südspanien hatte ich die ganze Zeit Angst in jedem Wald, dass da irgendwo Wildschweine sind. Auf dem Weg nach Istanbul hatte ich vor allen wilden Hunden Angst gehabt und konnte nachts kaum schlafen, weil ich wusste, am nächsten Tag sind die wieder da. Auf dem Weg ans Nordkap gab es unzählige Ängste gewesen. Also so vom Wildzelten über Tunneln unter Meer, über krasse Winde und Stürme und so weiter. Also da gab es ganz, ganz viel. Und ja, ich wollte damit zeigen, dass es möglich ist, auch wenn man Angst hat und nicht so dieser mutige Outdoor-Mensch ist, den man sich so vorstellt, meistens ja auch männlich, ohne Ängste und so weiter, ganz tough, dass man das nicht sein muss, dass man auch ängstlich sein kann und trotzdem draußen unterwegs sein kann und das alles machen kann.
Und manchmal lohnt es sich halt auch, sich eine Angst zu stellen oder die zu überwinden, weil man ja sonst ganz viele Erlebnisse nicht hätte, ne?
Genau, ja. Ich sage immer so, es gibt Ängste, die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Also Angst ist ja nicht per se schlecht, schützt uns ja auch vor Gefahren. Aber es gibt halt Ängste, die sind einfach in dem Sinne für mich sinnlos, weil ich unbedingt etwas erleben möchte, so wie beim Wildzelten, dass ich unbedingt erleben möchte, mitten der Natur, in der allerschönsten Natur irgendwie aufzuwachen und da so ganz alleine zu sein. Und das ist irgendwie so ein Traum von mir gewesen, dass man einfach irgendwo mitten in den schönsten Landschaften zeltet. Und wenn man das unbedingt erleben möchte und dann da so eine Angst im Weg steht, dann finde ich, lohnt es sich halt irgendwie, es trotzdem zu machen. Es gibt aber auch Ängste. Ich würde jetzt nie Bungee-Jumping machen oder so, aber ich muss das auch nicht machen. Das ist kein Traum von mir. Und ich habe da keine Sehnsucht nach diesem Sprung oder so. Deswegen, für mich ist es einfach egal. Und deswegen muss ich mich dieser Angst auch nicht stellen dann. Ja.
Du bist damit natürlich auch, muss man sagen, deinem Sohn ein echtes Vorbild, weil der sieht, Mama packt das alles an, auch wenn die Angst hat.
Ja, ich glaube schon. Also so jetzt mit den Jahren habe ich das schon auch bei ihm gemerkt. Wir haben bei diesen Reisen so viele Hindernisse immer, die wir irgendwie überqueren müssen und überwältigen müssen. Und er sieht halt, dass wir uns immer dieses eine Ziel nehmen, also sei es jetzt irgendwie ein Ort, so wie Nordkap, oder dass wir es nach Australien schaffen oder so. Und dass es nie einfach ist, dahin zu kommen und dass wir unterwegs immer 1000 Umwege noch planen müssen und so. Aber er weiß halt, man kann zum einen seine Ziele schaffen, man kann das schaffen, auch wenn man Angst hat. Und er sieht, dass unterwegs auch ganz, ganz viele tolle Menschen sind, die man trifft und die einem helfen. Und dass die Welt halt eigentlich so voll schön ist. Und das finde ich ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass er sowas lernt. Mir würde nicht mal eine Person jetzt einfallen, die irgendwie so schlecht für uns war auf diesen Reisen. Sondern alle helfen immer und sind so lieb zu uns. Und das finde ich einfach so schön, dass er sowas gelernt hat in den jungen Jahren, dass einfach die Menschen so nett sind und alle für uns da sind.
Du hast ja auch mal, wenn man in den Wald hineinruft, Charles auch wieder zurück. Also, weil ihr wahrscheinlich auch einfach nett wart zu den Menschen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ja, es bedingt sich dann so gegenseitig. Wenn man wieder so tolle Begegnungen hat, ist man halt umso glücklicher und fährt halt freudestrahlend weiter. Und wenn dann die nächsten Leute so lachende Menschen da angefahren sehen, dann sind die halt auch wieder glücklich und nett zu einem, ja.
Wie kamst du überhaupt auf die Idee, wir radeln von Deutschland aus bis zum Nordkap und besuchen Emil zuliebe auch noch den Weihnachtsmann dann in Finnland auf dem Rückweg?
Ja, das war irgendwie so ganz pragmatisch. Wir sind halt in den Süden gefahren, wir sind dann so Richtung Osten nach Istanbul gefahren. Westen wäre jetzt nicht so weit gewesen. Und dann habe ich halt so überlegt, ja, lass nach Skandinavien hochfahren. Und vor allem sind das halt auch so Länder, gerade als Alleinerziehende, wo ich mir immer gedacht habe, das wäre so ein Traum, mal da hochzukommen und die Nordlichter zu sehen und so. Aber es ist halt so extrem teuer. Und ich dachte so, hey, mit dem Fahrrad ist es halt voll günstig, du kannst wildzelten und so. Wenn nicht jetzt, dann nie. So kannst du es dir schon leisten. Und dann war das halt so eine Idee, wir fahren ganz, ganz hoch bis an den nördlichsten Punkt Und ja, Emil hat damals auf die Karte mit mir geschaut und hat gesagt, oh mein Gott, das ist ja ganz oben beim Nordpol, beim Weihnachtsmann. Und da meinte ich so, ja, wir fahren zum Weihnachtsmann. Das war halt voll cool für ihn.
Aber es war eine super anstrengende Reise, muss man sagen. Ne? Also nach Istanbul oder nach Südspanien, da hattet ihr natürlich einfach auch ja fast eine Schönwettergarantie eher. Das sah ja jetzt nicht so aus. Ne?
Ja. Ja, vom Wetter her war das jetzt echt extrem gewesen. Es war auch unsere extremste Reise, definitiv, weil es gab, auf dem Weg wirklich von 0 Grad bis 40 Grad alles, von extremer Hitze, wo alle meinten, das ist der heißeste Sommer jemals, bis zu wochenlang nur Regen und Starkregen, starke Winde, gerade am Nordkap. Und dann natürlich, wir haben uns die Route ausgesucht mit den allermeisten Bergen, aber nicht, weil wir so Lust haben, über die ganzen Berge zu fahren bzw. zu schieben, sondern weil das halt eine große Herausforderung ist mit den zwei Fahrrädern für uns. Wenn man jetzt über Schweden fahren würde, wäre das die schnellste Route, wenn man einfach so in den Norden hochfährt. Aber dann hat man so streckenweise vielleicht mal 300 Kilometer gar nichts und dann wären wir halt tagelang da unterwegs und ich müsste so viel Essen und Trinken einpacken und das für zwei Personen. Das würde halt so logistisch gar nicht gehen, weil wir halt so viel Sachen dabei haben mussten. Alles für warme und kalte Temperaturen, was halt vorher auf den Reisen nicht der Fall war.
Ja, 80 Kilo, ne?
Ja,
genau. Wie oft hast du auf der Reise gedacht, wir packen es nicht anzukommen?
Ja, ich glaube, es fing am ersten Tag schon an, also, weil es war so schwer gewesen, dieses Fahrrad. Und ich habe vorher halt immer den Anhänger gehabt. Und jetzt zum ersten Mal waren unsere Fahrräder zusammengeknüpft. Und ich habe echt gedacht, das geht gar nicht. Also so kann man nicht fahren. Das war so schwer. Ich konnte den Lenker nicht gerade halten. Also beim ersten Tag habe ich so direkt zu Emil gesagt, Emil, das geht nicht. Wir können nicht fahren. Das geht einfach nicht. Entweder du gehst doch nochmal in den Anhänger oder wir können nicht losfahren. Aber das klappt einfach nicht. Und er war aber so enttäuscht, weil er wollte unbedingt zum Weihnachtsmann, dass ich es halt dann doch noch probiert habe und alles umgepackt habe und so. Ja, und unterwegs gab es immer wieder Momente. Also ich habe so oft gedacht, okay, wenn wir es einfach nur nach Norwegen schaffen, das wäre schon krass. Einfach nur bis Norwegen, so ganz in den Süden. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn wir es zu den Lofoten schaffen, das wäre ein Traum, weil Lofoten sind halt einfach wunderschön. Und dann, als wir es dahin geschafft haben, habe ich so gedacht, okay, wow, ja, dann probieren wir es halt irgendwie hoch nach Alta. Das ist dann so die letzte große Stadt vorm Nordkap. Und dann haben wir es dahin geschafft und dann dachte ich, okay, jetzt ziehen wir durch, jetzt machen wir auch noch das letzte Stück. Aber das letzte Stück ist halt wirklich das Herausforderndste, wo alle, die ich kannte, die ich halt vorher auch so auf Social Media ein bisschen gefolgt habe, so deren Reise mitverfolgt habe, die ans Nordkap gefahren sind mit dem Fahrrad. Und da habe ich zum Teil Männer gesehen, die heulend in die Kamera geredet haben und so mit so extremen Winden. Und ich war so, oh mein Gott, ich werde es niemals schaffen. Und dann ist da dieser 7 Kilometer lange Tunnel unter dem Meer. Also ich habe schon seit dem ersten Tag so gedacht, boah, das letzte Stück, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber wir fahren einfach mal und schauen. Also der Weg ist halt auch wirklich bei uns immer das Ziel. Das ist irgendwie so zweitrangig, wirklich
ja,
anzukommen.
Und Emil war super ehrgeizig, ne? Der wollte unbedingt ankommen.
Der will immer ankommen. Ja, für ihn ist das dann einfach so, nein, wir schaffen das, fertig. Ja,
ja, krass. Ja, finde ich, der hat dich zum Teil auch motiviert, weiterzumachen, wenn du nicht mehr konntest.
Ja, ne? Ja, total. Gerade am Schluss, am letzten Tag extrem, weil er das einfach so krass verinnerlicht hatte, dass er zum Nordkap möchte und zum Weihnachtsmann. Und ja, bei mir als Mutter kommen halt auch ganz oft so Zweifel auf, ob das halt richtig ist für ihn und ob das auch gut ist für ihn oder nicht. Und wenn man das halt alles so alleine entscheiden muss in den extremen Situationen, in denen man sich manchmal befindet, und die sind zwangsläufig immer mal wieder da, ja, dann weiß man ganz oft nicht so, ist das jetzt richtig oder nicht? Ist das jetzt gefährlich oder ist das nur meine Angst? Ist es schlecht für mein Kind? Ist es irgendwie traumatisch für mein Kind oder so? Oder wäre es traumatisch, wenn wir jetzt aufhören, weil er sich das ja so als Ziel genommen hatte, anzukommen? Also das sind so viele, viele Fragen, die man da hat. Ja.
Was war für dich persönlich die schwierigste Situation auf der Reise?
Die schwierigste Situation war der letzte Tag gewesen, also der letzte Tag ans Nordkap. Also die letzten 30 Kilometer sind sehr berüchtigt, dass es extrem steil ist und das Nordkap ist auch berüchtigt, dass es extrem windig ist. Also zum Teil so, dass das ganze Nordkap evakuiert wird, also die ganzen Autos und so. Also da sind auch schon Dächer von Autos weggeflogen und so weiter. Und ich habe halt immer diese Geschichten gehört und hatte extreme Angst. Und wollte aber die Situation irgendwie objektiv betrachten, was halt kaum möglich war, weil ich so eine Angst hatte. Und dann kam so ein Sturmtief und wir haben halt dadurch, dass so viele Sachen unterwegs immer passieren und man dann da wieder ein paar Wochen wartet und da sind wir sehr spät angekommen, erst im September. Und da ist das Wetter halt da oben schon echt kalt und rau und dann kann es halt zum Herbst kommen mit richtig starken Stürmen. Und da war dann so ein Sturmtief und wir hätten jetzt wochenlang warten können und es wäre nicht mehr besser geworden. Entweder wir hätten es jetzt gemacht an dem Tag oder nicht. Und wir haben halt gesagt, wir machen es. Und dann war schon nach so ein paar Kilometern, ich glaube nach 5 Kilometern für mich so, boah, das ist zu heftig. Also mir ist der Wind, ich konnte das Fahrrad kaum noch halten. Es war eiskalt gewesen, obwohl wir extrem gute Kleidung hatten, extrem warm angezogen waren. Der Wind war so extrem, dass der Regen sowieso Nadelstiche im Gesicht waren. Man konnte kaum was sehen, man konnte sich auch nicht unterhalten. Also ich musste immer schreien und es war einfach so extrem da, mitten im Nirgendwo zu stehen mit deinem Kind hinten, das so völlig rotes Gesicht hat und du stehst da vorne und denkst so, was zur Hölle machen wir? Warum machen wir das? Das war so schlimm.
Ich finde es ja extrem erstaunlich, dass Emil in so einer Situation nicht heult.
Ja, ich auch, weil ich habe geheult. Also ich habe geheult und habe gesagt, ich will zurück, ich will nicht mehr. Weil ich habe dann so gedacht, für was machen wir das? Das soll doch Spaß machen, das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und mir war das Ziel dann voll egal gewesen. Ich habe einfach nur so gesagt, Emil, ich möchte wieder zurück. Wir fahren 5 Kilometer zurück. Wir fahren irgendwie mit dem Auto mit Leuten hoch oder so zum Nordkap, wenn du es unbedingt sehen willst. Das sind 30 Kilometer. Wir haben es zum Nordkap geschafft. Scheiß drauf, wir sind 4.300 Kilometer gefahren. Wen interessieren die letzten 30? So, wir lassen das. Und Emil war aber so, nein, ich steig ab. Wenn du nicht weiterfährst, dann steige ich ab. Und dann halt so ein Kind zu haben, mit dem man dann diskutieren muss, in dieser Situation, wo der Wind so weht, dass du das Fahrrad kaum halten kannst, war einfach super extrem gewesen. Aber er war so felsenfest davon überzeugt, ich möchte weiter. Und dann habe ich mir halt auch so gedacht, okay, er sieht total rot im Gesicht aus, aber in Norwegen habe ich auch durch die ganzen Einheimischen so gelernt, das Wetter ist nichts Schlimmes, vor dem man wirklich Angst haben muss. Und Kinder sind nicht aus Zucker, Kinder brauchen einfach nur gute Kleidung und die halten solches Wetter aus. Weil hier zu Hause, da haben zum Teil Mütter im Kindergarten gesagt, oh nee, bei dem Wind, und es war nur so ganz, ganz leichter Wind, sollen die Kinder heute bitte nicht rausgehen, damit sie sich nicht erkälten. Also es sind halt einfach so zwei verschiedene Welten und dort sind die Kinder halt immer bei minus 20 Grad oder so im Winter auch noch draußen und spielen den ganzen Tag draußen. Da sind die Kindergärten eigentlich, finden nur draußen statt. Und dann war ich so, okay, dein Kind sagt doch, es ist in Ordnung. Wieso hörst du denn nicht auf ihn und vertraust ihm? Weil wenn es ihm wirklich so schlecht gehen würde, würde er doch nicht sagen, dass er weiter möchte. Aber ich hatte halt so Angst, was falsch zu machen als Mama irgendwie.
Ja, verständlich. Wie war es denn letztlich beim Weihnachtsmann?
Ja, beim Weihnachtsmann war es sehr kommerziell gewesen. Wir sind dann nach dem Nordkap sind wir nach Finnland mit dem Bus weitergefahren und ich habe Emil die ganze Zeit gesagt, ja, wir fahren jetzt zum Nordpol und habe ihm so Glitzersterne gegeben. Die hat er dann den Busfahrern immer gegeben, einen nach dem anderen. Und die waren immer so ganz verwirrt, aber habe es gerne entgegengenommen. Und ich habe immer gesagt, ja, das sind jetzt so Zauberbusse und die führen uns jetzt zum Nordpol, weil es gibt natürlich keinen offiziellen Weg dahin und so weiter. Und dann sind wir dann irgendwann dort angekommen, wo das offizielle Weihnachtsdorf vom Weihnachtsmann ist. Und dann sind wir da auch hingefahren und Emil hat ihn dann auch getroffen. Und wir hatten unterwegs auf der ganzen Tour alle Menschen, die wir kennengelernt haben, immer nach ihren Wünschen für den Weihnachtsmann, für Weihnachten gefragt. Und dann haben wir von allen Videos gemacht und so und haben dieses Video dann dem Weihnachtsmann dort gezeigt. Und Emil war super stolz auf sich und erzählt es heute halt noch allen. Also der erzählt immer wieder, ich bin zum Nordkap gefahren. Ich habe den Weihnachtsmann schon richtig alleine gesehen. Ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren. Und er ist einfach, also das ist so, ich bin auch froh, dass wir wirklich weitergefahren sind, weil für ihn ist das das, worauf er am stolzesten im Leben ist. Das finde ich richtig cool.
Und zwei der Wünsche, die ihr da aufgenommen habt ja. und dem Weihnachtsmann gebracht hat, sind noch in Erfüllung gegangen, ja. sozusagen. Ne?
Also es waren so 4 Menschen, die auch mit dem Fahrrad unterwegs waren. Wir sind ein paar Tage mit denen zusammengereist. Und da haben sich zwei davon irgendwie, einer hat sich gewünscht, eine Frau zu finden und sie hatte sich irgendwie gewünscht, irgendwie auch einen Partner zu finden oder zu heiraten, Familie zu gründen und so weiter. Und die waren alle nur befreundet gewesen, die 4. Und dann kurz danach, nach dieser Reise, sind die zusammengekommen und haben dann geheiratet und haben uns auf die Hochzeit eingeladen und haben so nach dem Video auch gefragt, weil sie gesagt haben, der Wunsch ist wahr geworden. Sie haben sich gefunden.
Ja, ja. Die haben sich dann mal getraut auszusprechen.
Ja, genau.
Ne?
Ich fand das voll cool. Ja.
Als die beiden Deutschen kamen und, ja. und das Interview gemacht haben für den Weihnachtsmann. Jetzt hast du inzwischen weit über 100.000 Follower auf Instagram, die dich bei deinen Reisen begleiten. Fluch oder Segen?
Beides auf jeden Fall. Also auf der einen Seite wunderschön. Also ich kriege so viele, so liebe Nachrichten, die mich auch manchmal zu Tränen rühren. Einfach von vor allem Müttern, die irgendwie so sagen, ey, durch dich, weil ich das hier sehe, was du dich da alles mit deinem Kind traust, habe ich mich jetzt getraut, mit meinem Kind mal irgendwie, keine Ahnung, an die Nordsee zu fahren oder so. Ich habe mir das alles nicht zugetraut. Und jetzt, wenn ich sehe, dass du das schaffst, dann schaffe ich das jetzt auch. Und ich finde das so schön zu lesen, was das halt bewirkt, wenn man einfach rausgeht und das teilt und sich öffnet für die Menschen und dass sich dann halt auch alle einem öffnen und halt auch irgendwie das so eine Kettenreaktion so ein bisschen ist. Aber auf der anderen Seite, gibt es immer wieder Hass und ich glaube, Hass im Netz ist halt einfach, das ist nicht nur bei mir, das ist bei allen und ich sehe das einfach in den letzten Jahren, nimmt das immer mehr zu. Das war am Anfang noch gar nicht so und ich glaube, das liegt nicht an der wachsenden Followerzahl. Das liegt einfach an dem Ton im Netz, der sich einfach sehr verändert hat. Und da gibt es natürlich immer ganz viele Menschen, die sehen nur ein Bild, ein Video und ich versuche halt alles zu teilen. Also so ein rundes Bild zu erzeugen und nicht nur die schönen Seiten zu zeigen, weil ich eben auch Mütter habe, die sagen, oh, das sieht so toll aus. Ich glaube, ich fahre auch mal mit meinem Kind ans Nordkap mit dem Fahrrad, aber sie sind noch nie mehr als 10 Kilometer gefahren und haben noch nie eine Fahrradtour gemacht. Und dann denke ich immer so, oh mein Gott, nein, also ich habe auch klein angefangen, so in Anführungszeichen, bin erstmal in Deutschland rumgefahren und habe mich langsam gesteigert. Ich würde nie sofort also ans Nordkap fahren und das jemandem raten. Und deswegen finde ich es nur wichtig, auch zu zeigen, hey, das gibt Situationen, die sind nicht so cool. Du kannst im Sturm sein, du kannst irgendwie Ängste haben vor Tunneln oder was auch immer, was einem da alles so begegnet. Oder du findest mal keinen Schlafplatz oder so und stehst dann heulend da oder so. Und deswegen versuche ich das halt so ganz authentisch zu zeigen. Aber in dem Moment, wo ich das ganz authentisch zeige, hier, das sind die Situationen, wo es schief läuft, kommen natürlich andere Leute und zeigen mit dem Finger und sagen so, also da läuft es aber ganz schön schief. Wie kannst du deinen Sohn in so eine, ja, wie kannst du deinen Sohn in so eine Situation bringen? Ja. Verantwortungslos von dir, ja.
Lässt du dich dadurch noch mal einflussen?
Also in gewisser Weise nein. Also so, ich weiß, dass es nicht stimmt, weil ich habe den besten Beweis dabei und sehe, wie glücklich er ist. Und er lacht da immer drüber. Manchmal lese ich ihm das vor und er lacht und findet es einfach nur dumm. Aber ich finde es einfach schade, weil unterwegs treffen wir die allertollsten Menschen. Und ich finde immer, das hat schon Einfluss auf einen, ob man Menschen trifft, die irgendwie eine gute Laune haben oder eine schlechte Laune. Und wenn man morgens aufwacht, und ich mache halt Social Media meistens morgens und spätabends, wenn mein Kind halt schläft, und du wachst halt auf oder gehst ins Bett und liest so negative Sachen, auch gerade so Beleidigungen dir gegenüber, auch wenn du das nicht glaubst, hinterlässt es ja sowas Negatives. Du startest also irgendwie mit so negativen Nachrichten in den Tag. Und das finde ich halt total schade. Und denk mir dann immer, okay, mach's Handy weg. Und jetzt wieder die reale Welt, wo wieder alle Menschen extrem nett sind, extrem lieb und ja sehen, wie gut es Emil geht. Und dann treten die uns auch total positiv gegenüber.
Und deine Instagram-Follower haben ja auch mehr als einmal dich unterstützt und dir zum Beispiel geholfen, Übernachtungsmöglichkeiten zu finden.
Ja, genau. Das ist auch immer so wunderschön. Also es gibt immer so viele Einladungen. Wir haben auch schon ganz, ganz viele angenommen und haben da auch voll die guten Freundschaften aufgebaut, ja.
Du hast nach der Erfahrung eurer gemeinsamen Reise etwas gemacht, was ich wirklich bewundernswert finde. Du hast gesagt, ich stelle mich meiner Vergangenheit und fliege mit Emil nach Portugal. Das ist das Land, in dem Emil geboren wurde. Du hast da eine Weile gelebt, da kam Emils Vater her. War das, weil du das Gefühl hattest, nach all dem, was ich jetzt geschafft habe, schaffe ich das auch?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte halt auf dieser Reise ans Nordkap so viele Ängste, die ich alle da irgendwie gemeistert habe und wo ich vorher dachte, das schaffe ich niemals, dass ich mich irgendwie nach dem Nordkap danach die ganze Zeit gesagt habe, was kann jetzt noch kommen? Was soll jetzt irgendwie noch beängstigend sein? Was kann mich im Leben noch aufhalten? Und da war irgendwie nichts. Und trotzdem habe ich mich all die Jahre davor nicht getraut, nach Portugal zu gehen, weil ich mit Emils Papa vorher eine ganz schlimme Beziehung hatte und er auch gewalttätig wurde und ich ihn dann angezeigt hatte und wir da raus sind, noch bevor Emil überhaupt geboren wurde, um ihm einfach niemals so ein Leben zu zeigen. Also mir war es ganz wichtig, dass er so halt nicht aufwächst. Und ja, da wieder zurückzugehen und dahin zu gehen, wo alles begann. Und irgendwie war ich trotzdem, also es war immer so ein Wunsch, Emil auch seine Wurzeln irgendwie näher zu bringen und zu zeigen, guck mal, das ist auch Teil von dir. Aber es war halt ganz schwer, weil ich riesige Angst hatte. Und die
Angst, einfach Angst, dass er dir begegnet.
Ne? Ja, Angst, dass er mir begegnet und Angst um mein Leben, um unser Leben. Also das kann man schon so sagen, also weil man weiß es irgendwie in diesem Moment nicht. Man weiß halt nicht, ist es so schlimm oder nicht. Aber ich glaube mal, jede Frau, der am Ende irgendwas passiert, das hat auch vorher nicht gedacht, dass es passieren könnte. Und deswegen ist diese Gefahr halt immer vorhanden. Und letztendlich habe ich aber gedacht, es ist wichtiger, jetzt dahin zu gehen, dass Emil jetzt mal sein Land sieht. Und am Ende haben wir uns echt komplett getraut. Wir haben ganz im Süden angefangen, wo ich damals nicht gewohnt habe, und haben uns langsam hochgearbeitet. Das war überhaupt nicht mein Ziel gewesen. Ich dachte, wir bleiben unten. Aber am Ende war ich immer so, jetzt ist mir alles egal. Mir kann da nichts mehr. Ich habe keine Angst mehr. Und dann sind wir bis nach Porto, wo wir damals gewohnt haben. Und ich konnte Emil dann alles zeigen. Und es hat sich so richtig toll angefühlt und wie so ein richtig guter Abschluss von dem Ganzen. Ja, ich habe mich sehr befreit gefühlt.
Jetzt haben ja viele das Bild, sowas passiert Frauen, die eher schwach sind, also die damit gefundene Opfer für Männer sind, ja, die einen Hang zur Gewalt haben.
Ja.
Dass du schwach bist, wird dir sicherlich keiner unterstellen wollen. Und du sagst auch, das kann jeder Frau passieren. Kannst du erklären, wieso es als Frau, auch wenn man eigentlich eine starke Frau ist, so schwer ist, aus so einer Beziehung rauszukommen?
Weil das eine Situation ist, wo man ganz, ganz stark manipuliert wird. Und das ist ein ganz schleichender Prozess, der natürlich nicht von Anfang an so anfängt. Also keine Frau geht freiwillig, würde ich jetzt mal sagen, in eine Beziehung und sagt so, oh ja, der ist gewalttätig, da gehe ich jetzt hin. Sondern man geht zu einer Person, und das muss auch nicht immer mit Lovebombing anfangen, dass man irgendwie so alles so super toll ist. Es kann so anfangen. Aber bei uns war es einfach so eine ganz normale Phase am Anfang. Und jetzt im Nachhinein kann ich mir natürlich so einzelne Situationen raussuchen und sagen, okay, die waren vielleicht komisch, aber in dem Moment würde niemand deswegen erstmal so die Beziehung beenden oder so, weil er irgendwie im Auto rumschreit beim Straßenverkehr und die anderen Leute anschreit oder so, ja. Deswegen würde niemand jetzt die Beziehung beenden. Und das sind halt so schleichende Übergänge gewesen, wo immer mehr so ein, ja, die Grenze immer mehr verschoben wird. Und dann ist halt auch noch so ein krasser Punkt gewesen, dass ich halt sehr isoliert war. Ich war in Portugal, meine Familie war in Deutschland. Das heißt, ich wurde dort auch isoliert, ohne es zu merken. Er hätte mir sagen können, ich habe einen anderen Namen, und ich hätte das tatsächlich irgendwann angezweifelt, dass ich Jasmin heiße. Also irgendwann ist die ganze Realität von dir so verschwommen, dass du nichts mehr weißt. Also ich konnte nicht mehr, ich habe selber irgendwann gedacht, vielleicht bin ich verrückt geworden, vielleicht habe ich eine Psychose bekommen und weiß nicht mehr, was die Wirklichkeit ist oder so. Weil du permanent immer wieder das Gleiche gesagt kriegst und irgendwie immer mit so Lügen konfrontiert wirst über dich, dass du irgendwann selber nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und auch so ein bisschen funktioniert auch Verstehen Sie Spaß oder so, wo man Menschen so manipuliert und denen, die glauben ja dann auch nach kürzester Zeit, weil die ganze Umwelt von ihnen zeigt, hier, du bist jetzt hier gerade und hier kommen Aliens vorbei, und irgendwie glauben die Leute das dann trotzdem, und am Ende ist das alles nur mit versteckter Kamera. Aber trotzdem glauben die das in dem Moment, weil halt dieser ganze Kulisse halt darauf abgezielt ist und alle Menschen in ihrem Umfeld ihnen das Gefühl geben, das ist die Wahrheit. Und dann hinterfragen sie ihre eigene Wahrheit irgendwann.
Und glauben im Zweifel dran, wenn der gewalttätig wird, ich hab's verdient, ne?
Das habe ich nie gedacht. Ich war immer so, wenn der damit anfängt, dann gehe ich. Aber ich habe ihm immer geglaubt, dass er das nicht machen würde.
Und als er gewalttätig wurde, bist du dann aber
gegangen? Ja, sofort, ja.
Da warst du auch schon schwanger.
Ja, genau. Also da war ich im 8. Monat oder so gewesen. Und ich habe dann die Polizei gerufen, bin mit der Polizei raus, weil er mich nicht rausgelassen hat.
Lass uns nochmal auf deine Reisen zurückblicken. Was würdest du sagen, war das Wichtigste, was Emil auf der Reise bzw. den Reisen, die ihr gemacht habt, gelernt habt?
Ja, dass es immer weitergeht. Also, dass man sich ein Ziel setzen kann und dieses Ziel auch erreichen kann. Vielleicht nicht so, wie man sich vorgestellt hat, vielleicht über ganz viele Umwege, und dass es zwar anstrengend ist und dass man auf dem Weg ganz oft glaubt, dass man aufgibt und es nicht schafft, aber dass man alles erreichen kann, was man sich vornimmt. Und das finde ich so toll, weil daran glaubt er zu 100%. Er sagt immer zu mir, Mama, wir schaffen doch eh immer alles. Am Ende wird immer alles gut. Und so war es auch immer.
Und was war das Wichtigste, was du von ihm gelernt hast?
Ja, vielleicht auch genau das. Also irgendwie haben wir uns das gegenseitig so beigebracht. Ich habe das immer so gesagt, aber er hat es halt gelebt. Und somit war das immer wieder mein Reminder, so, hey, ihr schafft das doch.
Du bist ja schon inzwischen auch so eine Art Role Model für andere Alleinerziehende. Was ist dir denn wichtig, Alleinerziehenden Müttern mit auf den Weg zu geben?
Ja, ich kann mich halt einfach noch so gut an die Zeit damals erinnern und wie schlimm das alles ist, wenn man halt so daheim sitzt und kein Geld hat und irgendwie ist man so gefangen in diesem Leben, und Und man möchte gerne alles anders haben, aber sieht einfach keinen Ausweg und hat auch einfach so unfassbar dolle Angst, selbst wenn es einen Ausweg geben würde. Man hat Angst, irgendwas falsch zu machen. Also ich versuche immer mitzugeben, dass wenn man einen Traum hat, dass man halt einfach mal so versucht, einen ersten Schritt zu machen. Einfach einen Schritt in eine andere Richtung, als in die man die ganze Zeit gegangen ist. Und einfach mal was anderes ausprobiert. Man muss ja gar nicht mit dem Fahrrad um die Welt fahren oder so. Und man muss auch nicht gleich die Wohnung kündigen und das Kind aus dem Kindergarten nehmen und so weiter. Aber einfach mal so Schritt für Schritt in eine andere Richtung gehen und so versuchen, sich was Neues aufzubauen. Und einfach zu wissen, das ist möglich. Ich schaffe das.
Für euch zwei, für Emil und dich, fängt jetzt ein neuer Lebensabschnitt an, denn Emil kommt in die Schule.
Ja.
Heißt es, ihr werdet wieder sesshaft?
Ja, genau. Also so halbwegs zumindest. Also wir sind ganz viele Reisen geplant. Er wird jetzt in Österreich in die Schule gehen. Das Coole ist, da ist länger Ferien als in Deutschland. Aber das war nicht der Grund gewesen. Aber wir freuen uns extrem darauf, weil wir jetzt gerade 1,5 Jahre am Stück unterwegs waren.
Mit der Australienreise.
Genau, ja. Und wir sind jetzt gerade erst vor kurzem wiedergekommen und wir haben, ich würde sagen, so seit ich war schon, ich glaube, nach 8 Monaten bereit, wieder zurückzugehen. Emil wollte unbedingt sein Ziel Australien erreichen. Das habe ich weitergemacht, aber für mich war immer so klar, ich brauche wieder ein Zuhause, ich brauche wieder so meine Base, von der es dann wieder losgehen kann. Ich möchte gerne einen Ort haben, wo ich wieder bin und jetzt freue ich mich halt extrem darauf, weil es war halt auch nie so ein Flüchten oder so, sondern es war halt einfach so ein, ich setze meine Träume um und jetzt ist halt mein Traum irgendwie mit Emil ein Zuhause zu haben und das war jetzt schon auf der gesamten Reise nach Australien die ganze Zeit in meinem Kopf gewesen. Ich möchte ein Zuhause mit ihm haben und ich wusste halt nicht wo und alles stand irgendwie zur Auswahl, die ganze Welt und jetzt haben wir uns halt für Österreich entschieden.
Für Innsbruck, da zieht ihr hin.
Genau.
Wieso habt ihr euch für Innsbruck entschieden, für
Österreich? Weil ich hatte immer auf den Reisen davor, wir sind ja immer wieder nach Hause gekommen und haben dann wieder das Leben daheim so geführt, sind wieder in die Wohnung zurück und so weiter, so nach Istanbul oder so zum Beispiel. Und ich habe immer versucht, diesen Lebensstil zu implementieren in mein Leben daheim, aber es hat halt nie so richtig funktioniert, weil irgendwie mit dem Fahrrad dann in Frankfurt durch den Wald im Winter zu fahren und es regnet und es sind keine Blätter an den Bäumen und es sieht alles so trostlos aus, war einfach ein bisschen anders. Und man hat sich dann so ganz schnell gefragt, was machen wir hier, lass lieber heimgehen. Und mir fehlt halt immer dieses Draußensein. Das ist so, ich habe gemerkt, das ist das, was auf den Reisen mir so gut tut. Einfach die ganze Zeit draußen zu sein. Und als wir jetzt auf dieser Reise nach Australien durch Innsbruck gekommen sind, weil es auf dem Weg lag, waren da einfach alle so aktiv gewesen. Die waren alle am Sport machen, die waren draußen. Die sind am Wochenende spontan mit dem Zelt irgendwo unterwegs gewesen und sind irgendwo auf den Bergen zelten gegangen. Die sind Fahrradfahren gewesen, wandern, klettern, snowboarden und alles irgendwie so. Und ich war so, boah, krass, ey, ich gehöre genau hierher mit Leuten, die auch alle so draußen sein wollen. Ja.
Das klingt super. Dann wünsche ich euch da auf jeden Fall einen guten Neustart.
Ja, danke schön.
Und habe jetzt auch noch ein kleines Dankeschön für dich, dass du Zeit für Leute hattest. Ich muss mal hier in meine Tasche greifen. Nicht zufällig ein Österreich-Reiseführer, Soul Places, die Seele Österreichs spüren.
Oh, wie cool.
Mit den schönsten Seelenorten von Österreich.
Wow, das kann ich sehr gut gebrauchen.
Ich wünsche euch, dass ihr ganz viele dieser Orte gemeinsam besucht.
Dankeschön.
Alles
danke.
Gute euch.
Danke.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.